ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Mit Michael Castricius. Nein, mit großmauligen Wahlkampfversprechen hat die Maul- und Klauenseuche nichts zu tun. Dieses Virus gefährdet Menschen nicht, wohl aber hochinfektiös Nutztiere, Rinder etwa, Schweine, Schafe und Wasserbüffel, wie jetzt in Brandenburg. Im Kreis Märkisch-Oderland sind 3 Wasserbüffel verendet. Heute musste Alarm geschlagen werden, berichtet rbb24-Reporterin Martina Rolke.
Gestern waren 3 Tiere gestorben. Daraufhin wurde eines der toten Tiere im Landeslabor Brandenburg und bei der Tierseuchenforschung des Löffler-Instituts auf der Insel Riems untersucht, sagt der Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke.
Die haben heute früh die Bestätigung gegeben, dass es definitiv Maul- und Klauenseuche ist. Wir haben einen Landwirt, der 14 Wasserbüffel hier hält und davon sind 3 gestorben. Da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es nicht Blauzungen, nichts anderes ist, sondern tatsächlich auf Maul- und Klauenseuche hindeutet.
Heute Mittag wurden bereits 11 weitere Tiere aus der Herde in Hönow getötet. Sie mussten von einem Fachbetrieb aus Niedersachsen geschossen werden, direkt auf der Weide. Problematisch ist, dass der Landwirt noch eine Herde in der Nähe im Nachbarkreis hat, sagt Hanke.
Vom Landwirt stehen auch Tiere in Schöneiche. Insofern sind auch die Kollegen in LOS betroffen.
Zunächst wird heute ein Sperrkreis von 3 Kilometern in Hönow ausgewiesen und die Überwachungszone von 10 Kilometern. Schilder werden derzeit im Kreis angefertigt und morgen aufgestellt. Zudem müssen sich die Landwirte vorbereiten und zur Not auch die Straßen im Kreis mit sogenannten Desinfektionswannen ausgestattet werden. Da das Virus so schnell übertragbar ist durch Autoreifen, Kleidung oder Futter. Die Seuche ist seit 1988 nicht mehr aufgetreten und die Landwirte und Kommunen sind wahrscheinlich gar nicht richtig vorbereitet, so der Vizelandrat von Märkisch-Oderland.
Sozusagen 88 ist eine lange Zeit und alles, was man nicht vor Augen hat und nicht übt, hat man auch nicht im Blick. Das wird jetzt genau die große Frage sein, weil eigentlich tatsächlich je nach Ausmaß und nach Sperrkreisen wird die Frage stehen nach Desinfektionswannen, also sozusagen auch die Desinfektion der Fahrzeuge.
Und auch die angrenzenden Kreise Barnim und Oder-Spree sowie die Hauptstadt Berlin liegen jetzt in der Überwachungszone von 10 Kilometern Umkreis, sagt die Kreissprecherin von Märkisch-Oderland, Johanna Selig. Hier geht es um viele Tiere, auch in den Tiergärten und Zoos.
Also grundsätzlich betrifft es vor allem eben Paarufer, unter anderem hier eben auch die Haus- und Wildschweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel, aber eben auch Giraffen, Kamele, Flusspferde und auch Elefanten.
Ob die Zoos in der Region weitere Maßnahmen ergreifen müssen, wird heute noch entschieden. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt will weitreichende Maßnahmen ergreifen, die mehrere Kreise und Berlin betreffen.
Wir haben sofort eine Taskforce eingerichtet, das heißt, alle Maschinerie der Seuchenbekämpfung und des Friedrich-Löffler-Instituts sind vor Ort und die Tiere werden unschädlich beseitigt, sodass wir jetzt auch in die Maschinerie reinkommen werden, um zu erfahren, wo die Ursache des Eintrages ist und inwieweit wir die Sperrzone von mindestens drei Kilometern erweitern müssen und die Überwachungszone von 10 Kilometer erweitern müssen.
Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt über Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche. Ab morgen gilt für 3 Tage ein landesweites Transportverbot, unter anderem für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Rekord eingestellt, jubelt die BVG. Im letzten Jahr hätten wieder so viele Menschen die Berliner Verkehrsbetriebe genutzt wie im Rekordjahr 2019 vor Corona. Knapp 1,12 Milliarden Fahrgastfahrten. Wie viele Fahrgäste aber an Bus- und Tram-Haltestellen oder auf U-Bahn steigen, stehen blieben, weil ihre Verbindung ausfiel, das teilte die BVG nicht mit. Und jetzt kommt auf sie auch noch die nächste Tarifrunde zu. Am Mittwoch geht's los. Die Gewerkschaft Verdi hat heute schon mal erste Pflöcke eingeschlagen. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel hat die Stimmung in der BVG-Belegschaft erfahren.
Morgens um 2 Uhr aufstehen, um mit der Tram pünktlich um 4 vom Betriebshof zu starten. Schichten mit zu kurzen Erholungszeiten, in denen kaum Zeit für die Familie bleibt und Pausen, die häufig von den eingefahrenen Verspätungen aufgefressen werden. Manuel von Stubenrauch ist seit 9 Jahren Straßenbahnfahrer bei der BVG. Er sagt, dass sich viele seiner Kollegen inzwischen fragen würden, warum tue ich mir diesen Job noch an und Konsequenzen ziehen.
Der alltägliche Arbeitsstress in dieser pulsierenden Stadt lässt viele von uns verzweifeln. Von den damals 24 Kolleginnen und Kollegen, die mit mir in meinem Ausbildungskurs angefangen haben, sind wir meines Wissens nach nur noch 5 als Fahrerin oder Fahrer tätig.
Stubenrauch ist auf der Pressekonferenz der Gewerkschaft Verdi die Stimme der Belegschaft und er soll Beleg dafür sein, wie groß der Unmut und die Streikbereitschaft bei den Verkehrsbetrieben sind. Unmittelbar vor Beginn der Tarifverhandlungen Mitte nächster Woche geht es auch Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt um ein deutliches Signal.
Sollte die Arbeitgeberseite sich nicht bewegen, dann wird es tatsächlich zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen. Wir sind auf alles eingestellt.
Der Druck, den die Gewerkschaft aufbaut, kommt dabei nicht von ungefähr. Denn das, was Verdi verlangt, stuft auch Gewerkschafter Arndt als ambitioniert ein. 750 Euro mehr im Monat. Mit dieser Forderung geht die Gewerkschaft in die Verhandlungen. Zusätzlich sollen Fahrerinnen und Fahrer eine Zulage von 300 Euro bekommen, eine weitere Zulage für Schichtdienste von 200 Euro und ein 13. Monatsgehalt komplettieren das Paket. Aus Sicht von Jeremy Arndt sind die Forderungen aber vollkommen berechtigt, weil die Preissteigerungen der vergangenen Jahre nicht einmal ansatzweise kompensiert worden seien.
Wir hatten in 2022 eine Entgeltsteigerung von 1,6% bei einer Inflation von 6,9%. 2023 hatten wir eine Entgeltsteigerung von 1,2% bei einer Inflation von 5,9%. Und selbst im letzten Jahr gab es ja noch eine Inflation von 2,2%, wo es eine Entgeltsteigerung von 1,2% war.
Die BVG würde dieses Gesamtpaket nach Schätzungen von Verdi rund 250 Millionen Euro kosten. Kein Pappenstiel, zumal das Unternehmen gleich mit mehreren Herausforderungen kämpft. Da ist zum einen der Mangel an Fahrpersonal. Auf der anderen Seite gibt es ambitionierte Pläne zum Ausbau des ÖPNV, die BVG gerade erst zurückgestutzt hat. Und dann ist da noch der Eigentümer der Verkehrsbetriebe, das Land Berlin, mit seiner angespannten Haushaltslage. Von der BVG hieß es nur, denkbar allgemein, man setze auf faire und konstruktive Gespräche und einen guten Tarifabschluss für die Mitarbeitenden und das Unternehmen.
Jan Menzel berichtete. Jahrelang hatten rechtsextreme Anschläge Anwohner in Berlin-Neukölln in Angst versetzt. Inzwischen sind zwei Hauptverdächtige zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Noch nicht abgeschlossen ist aber die politische Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft, Jörg Raupach, sagte da heute, er habe keinen Anlass zu der Vermutung, dass Ermittler Spuren nicht nachgegangen seien. RBB24-Reporterin Sabine Müller berichtet.
Er versicherte, grundsätzliche Kritik an der Arbeit seiner Behörde sei nie an ihn herangetragen worden, auch nicht von der Polizei. LKA-Zeugen hatten im Ausschuss allerdings darüber geklagt, die Staatsanwaltschaft habe die Neuköllner Taten zu lange nicht als Serie eingestuft und gebündelt behandelt und außerdem zum Beispiel Anfragen der Polizei für Observierungen zu langsam bearbeitet. Raupach betonte, er glaube nicht, dass seine Behörde mehr Erkenntnisse hätte gewinnen können oder müssen, wenn verschiedene Fälle nicht auf verschiedene Dezernenten verteilt gewesen wären. Allerdings erteilte er zu einem späteren Zeitpunkt selbst die Anweisung, die Taten gebündelt von einem Dezernenten bearbeiten zu lassen. 2020 übernahm die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen zu der Anschlagsserie auf Politiker und Bürger, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Der Serie werden mindestens 72 Straftaten von Neonazis zugeordnet, darunter 27 Brandanschläge. Ein Versäumnis räumte der Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft ein. Der Verdacht, dass ein Oberstaatsanwalt eventuell mit Neonazis sympathisiere, wurde von einem Bearbeiter nicht weitergegeben und kam eher per Zufall ans Licht. Laut Raupach gibt es aber keine Erkenntnisse, dass an der Sache etwas dran war. Der linken Abgeordnete Niklas Schrader zog nach den ersten Befragungen ein ernüchtertes Fazit. Seiner Ansicht nach hat die Staatsanwaltschaft oft keinen großen Ermittlungseifer an den Tag gelegt. Eine Staatsanwältin hatte unter anderem gesagt, ob Neonazis oder ein rechtsextremes Netzwerk hinter den Anschlägen gestanden hätten, habe für sie bei den Ermittlungen erstmal keine Rolle gespielt. Sie habe sich nur auf die einzelnen Taten fokussiert. Nach ihrer Einschätzung wäre es Aufgabe des LKA gewesen, Zusammenhänge zwischen einzelnen Vorfällen zu erkennen und darauf hinzuweisen. Die Befragung von Zeuginnen und Zeugen der Staatsanwaltschaft ist der letzte große Ermittlungskomplex des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ab dem Sommer wird dann am Abschlussbericht gearbeitet.
Informationen von Sabine Müller. Aus Twitter wurde X, aus X wurde das Sprachrohr seines Eigentümers, des Megamilliardärs Elon Musk. Der konzentriert Marktmacht, Geldmacht und Medienmacht auf sich. Viele Hochschulen erleben auf X jetzt Hass und kritisieren, dass die offene Debatte unterdrückt werde. Heute haben mehr als 60 deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute kollektiv erklärt, ihre Accounts stillzulegen. Darunter auch die Universitäten in Berlin und Brandenburg, berichtet RBB24-Reporterin Jenny Barke.
Die Uni Potsdam war nach eigenen Angaben mehr als 13 Jahre auf X aktiv und verabschiedet sich unter anderem wegen Musks Auftritten, sagt Sprecherin Silke Engel.
durch ihn wurde eingegriffen in den Algorithmus und er vertritt eine ganz klare Ideologie, die nichts mit faktenbasierter, transparenter Information zu tun hat und nutzt das auch noch politisch. Und das wollen wir als dann doch zur grundsätzlichen Neutralität verpflichteten Universität nicht weiter mit unterstützen.
Wegen übler Nachrede musste die Universität teilweise auch die Kommentarfunktionen ausschalten. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat ihren Account stillgelegt, weil der Algorithmus von X zuletzt nur noch rechtspopulistische und rechtsnationalistische Inhalte gestärkt habe, erklärt Sprecherin Michaela Grün.
Als grenzüberschreitende Europa-Universität fußt unsere Identität natürlich auf interkulturellem Austausch, fairem Diskurs und gelebter Wissenschaftsfreiheit. Und genau das löst X nicht mehr ein.
Auch in Berlin ziehen sich Hochschulen von X zurück, wie die Universität der Künste und die Humboldt-Universität. Deren Präsidentin Julia von Blumenthal betont, welch wichtiges politisches Signal von der gemeinsamen Entscheidung der Hochschulen ausgeht.
Musk greift mit Hilfe von X aktiv in Politik und Wahlkämpfe in Deutschland ein. Damit ist die Plattform für uns kein Ort mehr, an dem wir vertreten sein können.
Deutlich zögerlicher verhält sich die Politik. Der Sprecher der Bundesregierung teilte mit, der Schaden, die Plattform zu verlassen, sei größer als der Nutzen.
Jenny Barke über den berühmten Satz mit X, Hochschulen ohne X-Präsenz. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.